Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um Dionysos oder Bacchus, wie ihn die Römer nannten, einen der bekanntesten und beliebtesten Götter. Und womit ließe sich besser ins Thema starten als mit einer Hymne von Homer?
Hymnus auf Dionysos. Von Dionysos sing ich, der herrlichen Semelesone jetzo, wie er erschien, am Gestad öd wogender Meerflut, auf vorspringendem Ufer, dem Jüngling gleichend von Ansehen, welcher heranreift, und es umwallten ihn herrliche Locken dunkelen Haars, und es hüllte der Purpurmantel die starken Schultern ihm ein. Bald kamen jedoch auf trefflichem Schiffe schnell Seeräuber, Tyriner in purpurdunkler Meerflut segelnd heran, doch führte Verderben sie. Aber sie winkten, jenen erblickend einander und lauerten. Dann, ihn ergreifend, brachten sie hurtig ihn hin aufs Schiff, sich im Innersten freuend, denn sie vermuteten, dass er vom göttlichen Stamme der Herrscher sei, und sie trachteten, ihn mit beschwerlichen Fesseln zu binden. Aber das Band hielt nicht, und weit von den Händen und Füßen fielen die Wieden ihm weg. Doch er, mit lachendem Blick im dunklen Aug, saß da. Und der Steuerer, solches gewahrend, rief gleich seinen Gefährten und redete folgende Worte: »Ihr Unseligen, was doch fesselt ihr diesen, den starken Gott da? Nimmer vermag ja das stattliche Schiff ihn zu tragen. Denn Zeus oder Apollon mit silbernem Bogen ja ist es, oder Poseidon auch, da nicht er den sterblichen Menschen gleich ist, sondern den Göttern, olympischer Häuserbewohnern. Aber wohlan, entlassen wir ihn denn gleich an das dunkle Land. Und erhebet die Hand nicht gegen ihn, dass er im Zorn nicht stürmende Wind und Smög und gewaltige Wette erregen.« Sprach es, der Führer jedoch schalt ihn mit den finsteren Worten: »Schau du nur nach dem Wind und die Taue zusammengenommen, auf mit dem Segel gewandt. Für den doch werden wir sorgen. Nach Ägypten gelangt er, so hoff ich es, oder nach Kypros oder zu Hyperboreern und weiterhin. Aber am Ende wird er uns wohl die Verwandten und sämtlichen Schätze gestehen, wie auch seine Geschwister, dieweil ihn ein Gott uns gegeben.« Sprach es und stellte den Mast und tat auseinander das Segel. Wind nun blies in die Mitte des Segelgewands und das Tauwerk spannten sie fest. Bald aber begaben sich seltsame Dinge, nämlich es rieselte erst in dem hurtigen, dunklen Schiffe lieblicher Wein jetzt hin, süß hauchender, und es erhob sich göttlicher Duft. Doch Schrecken ergriff, wie sie sahen, die Schiffer, und bald breiteten bis zum äußersten Rande des Segels hier und dort Weinreben sich aus, und Trauben die Fülle hingen herab. Um den Mast auch rankete dunkler Efeu sprossend mit Blüten empor, und es keimt anmutige Frucht dran. Alle die Bänke bekamen Umwindungen. Jene befahlen aber, es sehend, dem Steuerer sofort an das Ufer zu fahren, gleich mit dem Schiff. Dionysos jedoch ward jetzo zum Grausen Leun an dem Ende des Schiffs und brüllete, doch in der Mitte, schuf er ein Bärtier, rauch und zottelig, Wunder verrichtend. Dies stand gierig nun auf, doch dort auf der äußersten Bank stand, grauenvoll schielend, der Loi. Und bang zu dem Hinterverdeck flohen jene zum Steuerer hin, der begabt mit gesundem Verstand war, tretend in Angst um denselben. Geschwind doch stürzte der Löwe drauf und packte den Führer. Und sie, um dem Tod zu entrinnen, stürzten zumal, wie sie sahen, hinaus in die heilige Meerflut, wo zu Delfinen sie wurden. Des Steuerers jedoch sich erbarmend, hielt er denselben zurück und macht ihn glücklich und sagte: »Sei nur, Steuerer, getrost, der du lieb mir bist in dem Herzen. Wiss, ich bin Dionysos, der Lärmende, welchen geboren Semele, Kadmos Tochter, dem Zeus in Umarmung gesellet. Sei mir gegrüßt, o Sprössling der Semele, nimmer geziemt's ja, dass man süßen Gesang anordne, deiner vergessend.«
Den homerischen Hymnus an Dionysos meisterhaft in ein Bild umgesetzt hat der griechische Töpfer und Vasenmaler Exekias. Um 540 v. Chr. Hat er in Athen eine Trinkschale aus bemaltem Ton entworfen, die genau diese Geschichte erzählt. Die Dionysos-Schale des Exekias ist weltberühmt und eines der Highlights in den staatlichen Antikensammlungen in München. Wir sehen die ganze homerische Geschichte verdichtet in einer Szene. Der griechische Gott Dionysos lagert überlebensgroß in einem Segelschiff. In seiner Rechten hält er ein Trinkhorn. Seine Linke stützt sich auf dem Schiffsboden auf. Sein Haupt ist mit Efeu bekränzt. Das große, weiße Segel ist gebläht. Am Schiffsmast rankt ein üppiger Weinstock empor, der in den Himmel zu wachsen scheint und die Bildszene bekrönt. Das an Bug und Heck reich verzierte schwarze Schiff umschwärmen Delfine. Diese Tiere galten schon in der Antike als die freundlichen Begleiter der Seeleute. Wie wir aber aus dem homerischen Hymnus wissen, sind es in diesem Fall die vor Schreck ins Meer gesprungenen, von Dionysos in Delfine verwandelten Piraten. Die Dionysos-Schale des Exekias ist in mehrerlei Hinsicht ein Glücksfall für uns Archäologinnen. Sie illustriert eine damals rein mündlich überlieferte, aber allen Menschen bekannte Geschichte. Sie bindet also bildliche und textliche Überlieferung eng aneinander. Zudem ist sie von höchster Qualität und steckt voller Innovationen, was die antike Töpferkunst betrifft. Eine Besonderheit ist der korallenfarbene Glanzton des Schalengrundes. Er verdeutlicht das bei Homer sogenannte weinrote Meer. Exekias gilt als einer der besten Kunsthandwerker im spätarchaischen Athen. Er war einer der ersten, der eine sogenannte Augenschale entworfen hat. Denn auf beiden Außenseiten der Trinkschale sind große Augenpaare angebracht. Die Maske des Dionysos. Diese Augen kommen bei der Verwendung der Schale ins Spiel. Beim Symposion, dem Trinkgelage in der griechischen Zeit, tranken die Männer Wein aus solchen großen Tonschalen. Während also der Zecher trank, war sein eigenes Gesicht verdeckt. Aber die großen Augen auf der Außenseite der Schale blickten seine Kumpane an. Die Augen symbolisieren Dionysos, den Gott des Weines. Im Moment des Trinkens wurde der Zecher somit selber zum Gott. Woher wissen wir eigentlich, dass Exekias die Dionysos-Schale gefertigt hat? Auch das ist eine Besonderheit und ein Glücksfall. Denn der Künstler hat die Trinkschale signiert. In sehr sorgfältig ausgeführten altgriechischen Buchstaben steht auf der Außenkante des Schalenfußes Exekias Epoiese. Exekias hat es gemacht.
Eine Besonderheit und ein Glücksfall bei Dionysos ist, dass wir etwas über seine Biografie und Herkunft wissen. Eine Überlieferung von Homer. Die einen sagen auf Trakonos, andere auf dem stürmischen Ikoros, andere auf Naxos, göttlicher Sprössling, Boxgestalteter, und noch andere am Alphaios-Strom am Tiefwirbelnden habe dich die schwangere Semele geboren, dem Zeus, dem Blitzesfreudigen. Wieder andere erzählen, in Theben seist du, o Herr, entsprungen. Sie reden unwahr. Denn dich gebar der Vater der Menschen und Götter. Fern der Welt verbarg er dich vor der weißarmigen Hera. Es gibt ein gewisses Nysa, ein ganz hohes Gebirge, blumenreich und waldig, weit von Phönizien, nah am ägyptischen Strome.
Über die Geburt gibt es doch eine Gesprächsaufzeichnung von Lukian von Samosata.
Ja, es gibt einen komödiantischen Dialog zwischen Neptun und Merkur, wohlbekannt auch unter ihren griechischen Namen Poseidon und Hermes. Ein Dialog über die wundervolle Geburt des Bacchus bzw. des Dionysos. Neptun kommt zu Merkur und bittet um eine Audienz bei Jupiter, respektive Zeus. Kann man vor den Jupiter kommen, Merkur? Diesmal nicht, Neptun. Melde mich nur wenigstens an. Sei nicht beschwerlich, Neptun. Ich sage dir ja, dass er jetzt keine Zeit hat und dass du ihn nicht zu sehen bekommen kannst. Hat er sich etwa mit der Juno eingeschlossen? Nein, es ist ganz was anders. Aha, ich verstehe. Ganymed ist drin. Auch das nicht. Kurz, er ist nicht wohl. Wie sollte das zugehen, Merkur? Das ist unbegreiflich. Es ist so, dass ich mich schäme, davon zu reden. Bin ich nicht dein Oheim? Mir wirst du es doch nicht verschweigen wollen. Er ist eben von einem jungen Sohn entbunden worden. Bist du toll? Er entbunden worden? Wer ist denn der Vater? Er wäre also ein Zwitter gewesen, ohne dass wir was davon gemerkt hätten? An seiner Dicke konnte man ihm wenigstens nicht ansehen, dass er schwanger sei. Du hast recht. Das Kind lag aber auch nicht, wo sie gewöhnlich zu liegen pflegen. Es ist also wieder aus dem Kopfe gekommen, wie die Minerva? Diesmal nicht. Er ging, weil es doch heraus muss, im Dickbein mit einem Kinde der Semele schwanger. Die Natur ist freigebig gegen ihn gewesen. Das muss man gestehen. Er ist ja am ganzen Leibe über und über trächtig. Aber wer ist denn die Semele? Eine Thebanerin, der Töchter des Kadmos eine, die von ihm schwanger wurde. Und nun hat er für sie geboren. Ich sehe, dass dir die Sache lächerlich vorkommt, aber es ist doch nicht anders. Ich will dir sagen, wie es damit zuging. Juno, deren Eifersucht dir nicht unbekannt ist, kam hinterlistigerweise an die gute Semele und überredete sie, vom Jupiter zu verlangen, dass er in seiner ganzen Herrlichkeit mit Blitz und Donner zu ihr kommen sollte. Jupiter gewährte ihr ihre Bitte. Aber darüber geriet das Haus in Brand und Semele selbst wurde vom Blitz erschlagen. Da er die Mutter nicht retten konnte, befahl er mir, ihr wenigstens das Kind aus dem Leibe zu schneiden und ihm zu überbringen. Weil es aber erst 7 Monate alt und also noch nicht zeitig war, so machte er sich eine Öffnung in den Schenkel und steckte es hinein, um es vollends auszutragen. Nun hat er das Kind endlich nach 9 Monaten zur Welt gebracht und befindet sich von den Geburtsschmerzen etwas schwach. Wo ist denn das Kind? Ich musste es nach Nysa tragen und unter dem Namen Dionysos den Nymphen aufzuziehen geben. Mein Herr Bruder ist also zugleich Vater und Mutter zu dem kleinen Dionysos? So scheint es. Aber ich kann mich nicht länger aufhalten. Ich muss Wasser für ihn holen und alles Übrige besorgen, was bei einer Wöchnerin gebräuchlich ist.
Dionysos wächst auf, in Nysa. Aber was passiert in Nysa?
Auch hier können wir Homer sprechen lassen. Ihn nährten schönhaarige Nymphen. Vom Vater, dem Herrscher, empfingen sie ihn an ihrer Brust und sorgsam nährten sie ihn in Nysas Tälern. Er wuchs nach des Vaters Willen in duftender Grotte der Zahl der Unsterblichen zu. Kaum aufgezogen hatten die Göttinnen ihn, den vielbesungenen, schweifte er durch das heimatliche Waldreich, mit Efeu und Lorbeer behangen. Es folgten die Nymphen, er führte sie an. Freudenlärm erfüllte den endlosen Wald. So sei gegrüßt, du Traubenreicher, o Dionysos! Gib uns, dass wir freudig in die Jahreszeiten wieder gelangen und aus den Jahreszeiten aber wiederum in viele weitere Jahre. In dieser Hymne wird Dionysos direkt als Gott des Weines bezeichnet und angesprochen. Du Traubenreicher.
Exakt. Dionysos ist der altgriechische Vegetationsgott. Er ist der Gott des Theaters, des Weins und der Ekstase. Ihm zu Ehren haben die damaligen Menschen die Dionysien gefeiert. Sie sind Teil eines Festzyklus für Dionysos. Dieser Zyklus erstreckte sich über die Wintermonate und das beginnende Frühjahr. Der Winter war die Jahreszeit der Theateraufführungen und Feste. Frühling, Sommer und Herbst standen im Zeichen der Feldarbeit, des Säens und Erntens. Aus heutiger Sicht deckt der Festzyklus für Dionysos unsere christlichen Feste ab, von Weihnachten über Silvester und Fasching bis Ostern. Wir wissen heute von folgenden Festbestandteilen: den ländlichen Dionysien, den Lenäen, den Antisterien und den städtischen oder großen Dionysien. Letztere waren die Hauptfestspiele zu Ehren des Gottes Dionysos. In Athen wurde daraus im Laufe der Zeit ein großes Fest. Während dieser sogenannten städtischen Dionysien fanden kultisch motivierte Gesangs-, Tanz- und Opferriten statt. Aus diesen Darbietungen entwickelten sich im Laufe der Zeit die festen Theaterformen der griechischen Komödie und der Tragödie. Ab 534 v. Chr. Ist der genaue Ablauf der großen Dionysien bekannt. Sie dauerten 8 Tage. Neben kultischen Handlungen waren die Dichterwettkämpfe das wichtigste Ereignis.
Bei all diesen Wettkämpfen, Festen, Gesangs-, Tanz- und Opferriten, die du gerade beschrieben hast, war die göttliche Gabe des Dionysos an die Menschheit unabdingbar und stets vorhanden: der Wein. Seine beglückende Wirkung wird zu allen Zeiten über die Jahrhunderte hinweg besungen und bedichtet. Von Sokrates, dem griechischen Philosoph, 469 bis 399 vor Christi Geburt, sind folgende Zeilen überliefert. Wein befeuchtet und temperiert den Geist und wiegt die Sorgen des Gemüts in Schlaf. Er belebt unsere Freuden und ist Öl auf die sterbende Flamme des Lebens. Wenn wir mäßig und in kleinen Zügen trinken, dann geht der Wein in unsere Lungen über wie süßester Morgentau. Dann begeht der Wein keinen Raub an unserer Vernunft, sondern lädt uns ein zu freundlicher Heiterkeit. Plutarch, griechischer Philosoph, um 100 nach Christi Geburt, schrieb: Wein ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das angenehmste. Vom größten Kirchenlehrer des christlichen Altertums, von Augustinus, 354 bis 430, stammt die Erkenntnis: In vielen Fällen ist dem Menschen der Wein aber notwendig. Er stärkt schwachen Magen, erfrischt matte Kräfte, den Leibkalten hitzt er an, auf die Wunden geträufelt ist er heilsam. Traurigkeit scheucht er, alle Müdigkeiten der Seele verjagt er, Freuden bringt er. Den Gefährten facht er die Lust am Gespräch. Justus von Liebig, 1803 bis 1873. Chemiker, Professor, Erfinder unter anderem des Kunstdüngers und des Narkosemittels Chloroform, meinte: Als Mittel der Erquickung, wo die Kräfte des Lebens erschöpft sind, der Befeuerung und Steigerung, wo traurige Tage zu beringen sind, der Korrektion und Ausgleichung, wo Missverhältnisse in der Ernährung und Störungen im Organismus eingetreten sind, und als Schutz gegen vorübergehende Störungen durch die organische Natur wird der Wein von keinem Erzeugnis der Natur oder Kunst übertroffen. Von unbekannten Dichtern gibt es Verse wie Bacchus. Wein vergoldet jeden Tag, scheucht hinweg des Daseins Plag, macht die Menschen froh und heiter, ihren Geist sehr viel gescheiter, lässt das Leben schön erscheinen, die Gedanken Gutes meinen, lässt uns all zu Freunden werden. Friedlich wird es dann auf Erden. Wer den Wein so klug genießt, Freude aus den Sternen liest, merkt an seines Herzens Schlag, Wein vergoldet jeden Tag. Verse von einem uns allen bekannten Dichter Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832. Der Wein erfreut des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr alles doppelt, was ihr sein sollt. Noch einmal so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell ausführend.
Ja, der Wein besitzt in der Tat viele Eigenschaften. Er erfreut, beglückt, erfrischt und er kann auch konfliktlösend wirken. Wie zum Beispiel im Zerwürfnis zwischen Hephaistos und seiner Mutter Hera.
Inwiefern?
Dionysos hat ein langes und verworrenes Leben. Von seiner Stiefmutter verstoßen, dauerte es seine Zeit, bis er den ihm angestammten Platz bei den Göttern im Olymp auch tatsächlich einnehmen konnte. Das Bild auf einem um 440 vor Christus entstandenen attischen Weinmischkessel des Kleophon-Malers zeigt das glückliche Ende nicht nur für Dionysos, sondern auch für seinen Stiefbruder, den Schmiedegott Hephaistos. In der Szene sehen wir Dionysos mit Efeukranz im wallenden Haar, mit Vollbart und in ein langes Gewand gekleidet. Er und ein Satyr schreiten einem Maulesel voran. Auf diesem sitzt der jugendlich wirkende, betrunkene Schmiedegott Hephaistos. Wir erkennen ihn an der Schmiedezange in seiner Rechten und an den lahm herabhängenden Füßen. Seine Mutter Hera hatte ihn damals als Baby verstoßen und ob seiner Hinkefüße vom Olymp geworfen. Er wuchs, ebenso wie Dionysos, bei Nymphen auf und wurde ein begnadeter Schmied für gute Waffen und teure Geschmeide. Aus Rache fesselte er eines Tages seine Mutter Hera an einen Thron und löste die Fesseln erst wieder nach langem Zureden und einigen Bechern dionysischen Weines. Nun hatte Hera ein Einsehen und willigte ein, dass beide von ihr Verstoßenen in den antiken Götterhimmel aufgenommen wurden. Das Thema der Rückführung des Hephaist in den Olymp war ein beliebtes Motiv auf griechischen Vasen. Im Mittelpunkt stehen zwei Götter, die bei den antiken Menschen besonders beliebt waren und ihnen auch besonders nahe standen. Dionysos, weil er den segenspendenden Wein brachte, und Hephaistos, weil er seine körperliche Fehlbarkeit durch außerordentliche Warmherzigkeit, durch guten Humor und künstlerisches Talent wettmachte.
Nicht nur Hera lag mit Dionysos und Hephaistos im Streite. Die Götter stritten sich stets und ständig miteinander. So auch Amor und Bacchus. Bacchus streitet sich mit Amor. Ob es ernst ist oder Scherz? Ernst muss es wohl sein. Die Götter streiten um mein Herz. Bacchus mag den Sieg gewinnen. Ihn zu geben steht bei mir. Aber nein, vertragt euch lieber, o ihr Götter, ihr. Lasst mich trinken, lasst mich lieben, lasst mich beides doch zugleich. O ihr allerliebsten Götter, o vertraget euch.
Es geht, wie so oft im Leben, um Wein und die Liebe. Nicht nur die Menschen haben Liebeslust und Liebesleid. Auch Bacchus wurde vom Fall des Amor getroffen. Vielleicht justament, während sie sich stritten.
Bacchus verliebte sich unsterblich in Ariadne. Und zu ihr schrieb Hugo von Hofmannsthal: Diese Ariadne ist eine Königstochter. Sie ist mit einem gewissen Theseus entflohen, dem sie vorher das Leben gerettet hat. Theseus wird ihrer überdrüssig und lässt sie bei Nacht auf einer Wüsteninsel zurück. Sie verzehrt sich in Sehnsucht und wünscht den Tod herbei. Der Tod kommt aber nicht. Es ist der jugendliche Gott Bacchus, der zu ihr kommt. Und Ovid erzählt uns, wie beide sich kennenlernten. Außer sich irrte umher das Mädchen von Knossos am Strande. Fremd war die Insel und klein, Dia vom Meere umspült. Eben vom Schlafe erwacht, umwallt vom Gewand ohne Gürtel, barfuß, umflattert vom Haar, blond ist's, vom Bande gelöst, rief Ariadne, »Du grausamer Theseus!« Taub war die Brandung. Tränenfluss, unverdient, netzte ihr zartes Gesicht, und sie schrie und weinte zugleich. Es zierte sie beides. Nicht durch Tränen entstellt, blieb ihre Schönheit bewahrt. Wieder und wieder schlugen die Hände, die Brüste, die Weichen. »Er ließ mich treulos im Stich«, rief sie. »Und was wird aus mir? Was wird aus mir nur?« sagt sie. Da plötzlich erschallen am Strande Zümbeln und Pauken. Die schlägt göttlich begeisterte Schar. Furcht packt das Mädchen, betäubt ihr die Sinne, es stockt ihr die Rede. Ohnmacht befällt sie, es weicht aus ihrem Körper das Blut. Schau da, die Mimaloniden, wild flattert ihr Haar überm Rücken. Schau, auch die muntere Schar, Satyrn, als Vorhut des Gotts. Trunken kommt, schau, der Silen, der Alte auf bauchigem Esel, kann nur hocken drauf mit Müh, hält schlau die Mähne gepackt. Da die Bacchantinnen bald entfliehen, bald nahen dem Verfolger, der, kein Meister im Ritt, Hiebe dem Vierbeiner gibt, schwankt er und fällt er grad auf den Kopf vom Langohr herunter. Wie die Satyrn da schreien, »Väterchen, los, steh doch auf!« Schon ließ der Gott auf dem Wagen den Traubengerank umwölbte, Tigern in seinem Gespann schießen die Zügel aus Gold. Da entschwanden dem Mädchen die Farbe, die Stimme und Theseus. Dreimal wollte sie fliehen, dreimal hat Furcht sie gelähmt. Und sie erbebte, wie wenn der Wind taube Ähren durchwehrt, wie wenn das schwankende Rohr zittert im wässrigen Sumpf. Ihr sprach der Gott zu. Sieh, hier bin ich, ein treuerer Schutzherr. Fürchte dich nicht. Du wirst Knosserin, Bacchus vermählt. Nimm als Geschenk den Himmel. Am Himmel wirst du einst zum Sternbilde, Krone von Kreta genannt, lenkst du manch irrendes Schiff. Sprach's, und von dem Gespann, damit nicht die Tiger sie schreckten, sprang er herab. Es entwich unter dem Fuße der Sand, drückte sie fest an die Brust, denn es fehlte ihr Kraft, sich zu wehren, trug sie dann fort. Es kann leicht all das ein Gott, was er will. O Hymenaios, so singen die einen, und oi oi die anderen. Und das geheiligte Bett einet die Braut und den Gott. Ovid erzählt uns nicht nur die Liebesgeschichte, sondern wir erfahren auch, wie bunt und skurril das dionysische Völkchen daherkommt.
Mehr über das Wesen des Dionysos und seiner Trabanten erfahren wir auf einer um 480 vor Christus entstandenen Strickhenkelamphora des Berliner Malers. Eine Besonderheit des von den Archäologen im Nachhinein sogenannten Berliner Malers ist, dass er keine vielfigurigen Szenen gestaltet, sondern auf jeder Seite des Gefäßes genau eine Figur auf einer gemusterten Grundlinie abbildet. Und so ist auf dieser Strickhenkelamphora, benannt nach den gewundenen Henkeln, auf der einen Seite der Weingott Dionysos, auf der anderen ein Satyr abgebildet. Beide im weitausschreitenden dionysischen Lauf. Wer fehlt, das ist eine Mänade, das weibliche Pendant zum Satyr. Dieses Mischwesen, bestehend aus einem nackten Männerkörper mit Pferdeschweif und Pferdeohren, hat einen prall gefüllten Weinschlauch geschultert, Es ist immer bereit, das dionysische Fest in Gang zu halten. Auch der Weingott selbst wiegt sich im rhythmischen Schritt. Er trägt einen schwingenden, knöchellangen, weiten Chiton. Darüber eine Ependytes, eine Art lockerer Polunder. Ein Kleidungsstück, das dem Gott selbst vorbehalten war. Seine unverkennbaren Attribute sind weiterhin der Efeukranz, ein kultisches Trinkgefäß namens Kantaros und ein langer Stab des Riesenfenchels, der sogenannte Thyrsos. Auf witzige Art und Weise bringt der antike Maler die alles bändigende Kraft des Dionysos zum Ausdruck. Ein kleiner Löwe springt auf seinem ausgestreckten Arm in Richtung Schulter. Wilde Tiere sind die Begleiter des Gottes Dionysos. Seine Wirkmacht bändigt sie alle. Doch es ist nicht der Gott selbst, der in Rausch und Ekstase verfällt. Er ist Herr des Geschehens. Er ist der ruhende Pol inmitten des Getöses, das er unter seinen Begleitern und auch den Menschen auslöst. Die Satyren stehen mit ihren dauerhaft erregierten Phalloi und ihrem unstillbaren Durst für die vielen Facetten eines dionysischen Festes. Sie verkörpern Rausch, Erotik, Sex und Begehren, aber auch die abgründige Kehrseite einer lustigen Party, nämlich Gewalt, Raserei und Wahn.
Und wer kann das besser beschreiben als Thomas Mann?
Dann lasst uns reinhören in Aschenbachs Traum.
In dieser Nacht hatte er einen furchtbaren Traum. Angst war der Anfang, Angst und Lust und eine entsetzte Neugier nach dem, was kommen wollte. Nacht herrschte und seine Sinne lauschten, denn weit her näherte sich Getümmel, Getöse, ein Gemisch von Lärm, Rasseln, Schmettern und dumpfes Donnern, schrilles Jauchzen dazu und ein bestimmtes Geheul im gezogenen U-Laut. Alles durchsetzt und grauenhaft süß übertönt von tief girrendem, ruchlos beharrlichem Flötenspiel, welches auf schamlos zudringende Art die Eingeweide bezauberte. Aber er wusste ein Wort, dunkel, doch das benennend, was kam. Der fremde Gott. Qualmige Glut glomm auf. Da erkannte er Bergland, ähnlich dem um sein Sommerhaus, und in zerrissenem Licht von bewaldeter Höhe zwischen Stämmen und moosigen Felstrümmern wälzte es sich und stürzte wirbelnd herab. Menschen, Tiere, ein Schwarm, eine tobende Rotte und überschwemmte die Halde mit Leibern, Flammen, Tumult und taumelndem Rundtanz. Weiber, strauchelnd über zu lange Fellgewänder, die ihnen vom Gürtel hingen, schüttelten Schellentrommeln über ihren stöhnend zurückgeworfenen Häuptern, schwangen stiebende Fackelbrände und nackte Dolche, hielten züngelnde Schlangen in der Mitte des Leibes erfasst oder trugen schreiend ihre Brüste in beiden Händen. Männer, Hörner über den Stirnen, mit Pelzwerk geschürzt und zottig von Haut, beugten die Nacken und hoben Arme und Schenkel, ließen eherne Becken erdröhnen und schlugen wütend auf Pauken, während glatte Knaben mit umlaubten Stäben Böcke stachelten, an deren Hörner sie sich klammerten und von deren Sprüngen sie sich jauchzend schleifen ließen. Und die Begeisterten heulten den Ruf aus weichen Mitlauten und gezogenem Ruf am Ende, süß und wild zugleich, wie kein jemals erhörter. Hier klang er auf, in die Lüfte gerührt, wie von Hirschen. Und dort gab man ihn wieder, vielstimmig, in wüstem Triumph, hetzte einander damit zum Tanz und Schleudern der Glieder und ließ ihn niemals verstummen. Aber alles durchdrang und beherrschte der tiefe, lockende Flötenton. Lockte er nicht auch ihn, den widerstrebend Erlebenden, schamlos beharrlich zum Fest und Unmaß des äußersten Opfers? Groß war sein Abscheu, groß seine Furcht, redlich sein Wille, bis zuletzt das Seine zu schützen gegen den Fremden, den Feind des gefassten und würdigen Geistes. Aber der Lärm, das Geheul, vervielfacht von Hallen der Bergwand, wuchs, nahm Oberhand, schwoll zu hinreißendem Wahnsinn. Dünste bedrängten den Sinn. Der beizende Ruch der Böcke, Witterung keuchender Leiber und ein Hauch wie von faulenden Wassern. Dazu ein anderer noch, vertraut, nach Wunden und umlaufender Krankheit. Mit den Paukenschlägen dröhnte sein Herz, sein Gehirn kreiste, Wut ergriff ihn, Verblendung, betäubende Wollust, und seine Seele begehrte, sich anzuschließen dem Reigen des Gottes. Das obszöne Symbol, riesig aus Holz, ward enthüllt und erhöht. Da heulten sie zügelloser die Losung, Schaum vor den Lippen tobten sie, reizten einander mit Geilgebärden und buhlenden Händen, lachend und ächzend, stießen die Stachelstäbe einander ins Fleisch und leckten das Blut von den Gliedern. Aber mit ihnen, in ihnen, war der Träumende nun und dem fremden Gotte gehörig. Ja, sie waren er selbst, als sie reißend und mordend sich auf die Tiere hinwarfen und dampfende Fetzen verschlangen, als auf zerwühltem Moosgrund grenzenlose Vermischung begann, dem Gotte zum Opfer. Und seine Seele kostete Unzucht und Raserei des Unterganges. Die Tyrambus. Wohin voller Begeisterung, Bacchus, reißest du mich? Neu und herrlicher klingt mein Lied, wie kein Mund es noch sang. Süße Gefahr ist mir's, Bacchus, dir auf der Spur zu gehen.
Horaz sprach es gerade aus, was mir durch den Kopf geht. Süße Gefahr ist mir's, Bacchus, dir auf der Spur zu gehen. Um das Grenzenlose wie das Fantastische zu suchen und zu finden, ist es für jegliche Kunst doch unabdingbar, Abgründe nicht zu scheuen, sondern das Risiko zu wagen, sich in den Rausch zu begeben.
Ja, und Nietzsche hat dies hervorragend beschrieben. Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben, eher kommt es zu keiner Kunst. Alle noch so verschieden bedingten Arten des Rausches haben dazu die Kraft. Vor allem der Rausch der Geschlechtserregung, diese älteste und ursprünglichste Form des Rausches. Insgleichen der Rausch, der im Gefolge aller großen Begierden, aller starken Affekte kommt. Der Rausch des Festes, des Wettkampfs, des Bravourstücks, des Siegs, aller extremen Bewegung. Der Rausch der Grausamkeit, der Rausch in der Zerstörung, der Rausch unter gewissen meteorologischen Einflüssen, zum Beispiel der Frühlingsrausch, oder unter dem Einfluss der Narkotika. Endlich der Rausch des Willens, der Rausch eines überhäuften und geschwellten Willens. Das Wesentliche am Rausch ist das Gefühl der Kraftsteigerung und Fülle.
Den Rausch eines dionysischen Festes haben die Griechen oft und gerne in all seinen Facetten auf ihren Trinkgefäßen dargestellt. Da gibt es beispielsweise kleine Trinkschalen mit tanzenden, nackten Männern. Sehen wir uns das einmal genauer an. Auf einer von diesen Trinkschalen aus dem frühen 6. Jahrhundert vor Christus sind drei ausgelassen tanzende Männer dargestellt. Alle sind nackt, schwingen ihre Arme weit ausholend und halten Trinkkörner in den Händen. Es sind Komasten, und nach diesem Bildmotiv heißt der Schalentypus auch Komastenschale. Wer sind nun diese Komasten? Es sind Betrunkene, die nach einer durchzechten Nacht lärmend und tanzend um die Häuser ziehen. Ihr Weg führt sie aus dem Symposionlokal eventuell nach Hause oder bestenfalls zum nächsten Fest. Die Nacht ist ja noch lang.
Wolfgang Borchert. Berauscht euch, nur berauscht lässt sich dies Leben leben. berauscht von Geist und Blut und Reben, berauscht von Licht und Dunkelsein. Sauf doch das Leben. Das Leben selbst ist Wein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören, der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.